Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Meer. Ja, das Meer weckt bei vielen von Ihnen Sehnsucht. Die riesigen Ozeane, die etwa zwei Drittel von unserer Erdoberfläche bedecken. Ja, viele Menschen von unserem Alpenland Schweiz werden magisch angezogen vom Meer, gehen einmal pro Jahr ans Meer, gehen Ferien machen. Aber das ist nur ein Teil von dieser Faszination. Haben Sie auch gewusst, dass man zum Beispiel Manganknollen vom Meeresboden mit einer Art Staubsauger rausholt? Oder wissen Sie, wie Monsterwellen entstehen? Oder interessiert Sie es zu erfahren, wie der Meeresbiologe erklärt, warum immer wieder Wal strandet? Mehr über das Meer, Sendung Treffpunkt über unsere Ozeane. Und als erstes stellen wir Ihnen eine Frau vor, die seit Jahren über die Weltmeer segelt. Ich bin der Tommy Scherrer und freue mich, wenn Sie mitkommen. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight showers. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine, puts a smile on my face every time, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love. Die Sehnsucht von uns Alpenländern nach dem Meer, die wollen wir einerseits im Verlauf der Sendung Treffpunkt noch ergründen, aber auf der anderen Seite auch über sehr vielfältige und faszinierende Phänomene vom Meer reden. Ich begrüsse jetzt unseren ersten Gast, das ist Anna-Marie Büchler, 69, und ist schon seit 45 Jahren mit gesetzten Segeln auf dem Wasser, teilweise auch auf dem Meer unterwegs. Herzlich willkommen bei uns, Anna-Marie Büchler.
Guten Morgen.
Woher kommt sie denn, wenn nicht sie? Wer soll ich denn sonst fragen? Woher kommt sie, die Faszination, die Sehnsucht, die wir Alpenländer, wo viele Menschen, die uns zulassen, auch haben eben nach dem Meer? Woher kommt sie?
Ja, so wahrscheinlich fängt es dort an, dass man mal zuerst das Wasser gern hat und nicht nur die Berge. Und dass man sich sehnt, einmal unendliches Wasser zu erleben, tagelang das Wasser zu erleben und einfach die Weite, die Freiheit, die ihm das gibt. Keine Ablenkungen von den Booten, die man überall sieht, Strassen, Auto, Lärm, Leute, Stress durch die ganze Zeit. Das Erlebnis von eben Ruhe und Zeit haben, lange Weile zu haben und sich treiben nur von Wind und Wellen.
Ja, ich höre Ihnen fasziniert zu und bin fast schon ein bisschen am Mitsegeln. Ich weiss, Frau Büchler, dass Sie auf dem Indischen Ozean gewesen sind, Polynesien, Südamerika bereist haben und ganz einen Haufen erlebt haben. Und Sie haben ganz spontan vorher schnell in die Tasche gegriffen und haben mir auf Sendepult so eine wunderschöne, ich habe Muschel gesagt, ist es aber nicht, sondern es ist das Haus von einem Schneck. Sie haben das mitgebracht, wo so ganz viel Stacheln, also recht borstig, viel Stacheln außenrum hat. Das ist so gedreht. Sie haben sicher auch schon ähnliche Muscheln oder Häuser von Schnecken eben gefunden. Und innen durch ist es noch sehr schön rosa. Was ist für eine Geschichte verbunden mit dieser Behausung?
Ich bin gefragt worden, bevor ich gekommen bin, soll zwei Erlebnisse können erzählen. Und dann habe ich so studiert.
Nicht nur zwei, aber mindestens zwei.
Und dann habe ich so studiert und dann ist mir gerade einfach so durch den Kopf, es sind nicht Erlebnisse, die man sonst auch sieht, wenn man eben daheim ist, im Alpenland, durch den Fernsehen oder im Radio gehört, von Walen oder Grossfischen, sondern sind mir ganz kleine Erlebnisse in den Sinn gekommen. Und ich schaue die Muscheln an. Ich habe eine grosse Muschelsammlung. Natürlich auch noch von früher. Das könnte man jetzt ja, findet man heutzutage fast nicht mehr. Und dann bin ich auf der Las Perlas-Inseln.
Wo ist das? In welchem Ozean?
Das ist ein bisschen auf dem Indischen Ozean, ein bisschen südlich von Panama, auf dem Weg nach Ecuador. Haben wir geankert und sind am Strand mit dem Bötchen. Ich laufe dort so und am Boden unten schaue durch den Sand durch einen rosenroten Schimmer. Und ich fange da an graben, oder? Und dann kommt eben die Murex-Muschel führen mit dieser absolut irrsinnigen Farbe. Und das ist für mich umwerfend, so etwas zu finden. Und das ist halt leider schon so, das findet man nicht auf Stränden, wo es viele Leute hat, sondern da kommt man sich vor, wie wenn da noch niemand wäre durchgelaufen. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, also, wenn es jetzt einen Gott gibt, der hockt jetzt dann eben mir. Und das sind Erlebnisse für mich.
Und hat sie gerade zu dieser Muschel oder zu dieser Behausung von diesem Schneck geführt?
Ja, und dann habe ich gedacht, also die nehme ich jetzt mit, oder? Es ist ja tot. Es lebt nicht mehr, das sieht man gut. Aber sie ist schon kurz eigentlich aus dem Wasser hergeschwemmt worden, weil sie eben noch so schön glänzt.
Wir haben einen Meeresbiologen bei uns, der uns begleitet. Ich freue mich sehr, David Zehn. Er macht das. Sie haben vorher gerade genickt, als Sie die Behausung von dem Schneck gesehen haben. Den Namen schon wieder vergessen.
Murex.
Was ist das für ein Viech, das da drin lebt?
Das ist eigentlich ein ganz üblicher Schneck mit einem Kriechfuss, mit Fühler vorne, wo sich auf in dem Fall jetzt auf hartem Grund Korallenstöck bewegt und irgendwelche Objekte zum Fressen sucht. Das können kleine Tiere sein, das kann auch mal ein Stück Algen sein. Und er sucht einfach das Substrat ab und ist mit seinem stacheligen, sehr harte Kalkgehäuse hervorragend geschützt gegen Fressfind, was natürlich reichlich hat.
Also das ist die biologische Erklärung für ein wunderschönes Naturphänomen für uns Laien, oder Frau Bücher? Und für mich ist das einfach wunderschön zum Anschauen, das Teil. Jetzt, so etwas findet man eben bei einem Landurlaub. Sie haben das gesagt, gehen wir nochmal zurück aufs Segelschiff, wenn man da wochenlang unterwegs ist. Das ist doch eng, man hat keinen Platz. Es ist mühsam zum Kochen. Man wird seekrank. Aber sie schwärmen das so total. Wie kann man denn das irgendwie abbuffern, wenn man dann unterwegs ist? Weil bequem ist es nicht wirklich, oder?
Das ist ja ganz faszinierend. Also erstens muss ich sagen, ich werde nicht seekrank. Das ist mal natürlich ein grosser Vorteil. Ich bin noch nie seekrank geworden. Und ich auch, wenn es stürmt und so, kann ich kochen oder etwas machen. Natürlich nicht, dass man sich verbrennt, aber dann kann man sich ja anbinden und so. Das ist nicht so das Problem. Und das Enge, es ist ja nicht Jahre, wo man auf einem Segelschiff ist, sondern das sind einfach Überfahrten, die wir das Segelschiff brauchen. Das sind vielleicht einmal maximal 3 Wochen oder 10 Tage oder so.
Ja, aber man sieht praktisch niemanden und man hat keinen Wegweiser.
Das ist ja ganz schön dran. Aha. Oder man sieht endlich nichts ausser Wasser, Himmel, Horizont. Man spürt die Sonne, der Wind. Man ist froh, wenn es nicht gerade stürmt, oder? Aber sonst ist das eben ganz toll, dass man sich mal da den Kopf rausputzen kann. Und es ist ja, und sitzen gut, man hat ja noch ein Küsschen, wenn es ein bisschen unbequem ist. Und dann könnt ihr einfach so, ja, das eine ist beschrieben, wie ein kleines Kind in der Wiege sitzt er und staunet einfach in die Natur raus. Und dann plötzlich kommt vielleicht ein Vogel, oder, den ihr gar nicht erwartet habt, mitten auf dem Ozean raus und hockt irgendwo, um sich zu erholen auf das Schiff. Das sind dann wieder die verrückten Erlebnisse. Und ihr habt auch immer etwas zu tun, oder? Das heisst nicht, dass ihr nichts zu tun habt. Ihr müsst den Kurs kontrollieren, ihr müsst Segel vielleicht einstellen, neu. Ja, ihr habt immer etwas zu tun.
Die Faszination, die wollen wir noch ein bisschen weiter tragen, die wollen wir noch ein bisschen weiter spüren von Ihnen. Und das nächste sind ein paar Minuten, sind Sie sicher auch gespannt darauf. Erklärt uns zum Beispiel unter anderem der Herr Sender, Professor David Senn, warum Wal immer wieder strandet.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Fever, Peggy, Lee, Sie hören den Treffpunkt, unsere Sendung auf DRS1, Freitagvormittag, wo heute das Meer uns interessiert. Und in den nächsten paar Minuten werden wir über Phänomene, über Faszinierendes vom Meer reden, wo Sie die ganz sicher auch schon einen Haufen Bilder gesehen haben in den Zeitungen oder auch in den Nachrichten. Es passiert nämlich immer wieder, dass Wal an den Stränden auf der ganzen Welt strandet. Und dann, obwohl die Menschen die immer wieder versuchen, ins Wasser reinzubringen, so wie die Ismerhüttenfängs, kehren sie manchmal zurück und stranden und sterben dort. Unser Meeresbiologe, der David Senn, er ist 70, hat viel über Meeresphänomen studiert, Weissenhaufen. Erklärt uns jetzt, was weiss man denn, Stand der Dinge, warum passiert das immer wieder, dass Wal strandet?
Es ist ein verbreitetes Phänomen, das auch zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Allerdings sind Walstrandungen schon im vorindustriellen Zeitalter bekannt. Alte Seefahrerberichte rund um die Welt nennen das Phänomen immer wieder. Das eine ist einmal, dass eigentlich an den Walstrandungen nie Bartenwal, also die grossen filtrierenden Wal, beteiligt sind, sondern immer Zahnwal. Vor allem Delfin, Pottwal und Pilotwal sind auch die häufigst Betroffenen. Man hat lange gerätselt, was die Ursachen sind. Und ganz hundertprozentig klar ist es noch nicht, aber wir wissen doch einiges darüber. Die Wale, die stranden, werden alle veterinärmedizinisch untersucht. Und etwas stellt man durchwegs immer fest, nämlich dass das Innenohr, das Labyrinth, das tief im Schädel liegt, entzündet ist. Und zwar aufgrund von einer Infektion von einem Virus, einem sogenannten Morbillivirus. Und es ist eigentlich kein Zweifel, dass eine Innenohrentzündung die Orientierung der Tiere zerstört.
Wie orientiert sich ein Wal?
Er hat Möglichkeiten, mal, dass er die Feldlinie vom Erdmagnetfeld kann, wahrnehmen kann. Das heisst, er hat eine Art einen Kompass. Dann hat er angeboren gewisse grob skizzierte Routen im Hirn drin.
Eine GPS oder eine Landkarte oder eine Seekarte.
Ja, so angeborene Seekarte. Und dann spielt auch die Erfahrung, die ein Wal sammelt. Er reist ja in der Regel in einer Gruppe mit der Mutter und mit Verwandten. Und schon als junger Wal schwimmt er einfach mit und lehrt dann so in der Entwicklung, wodurch man im Jahresablauf geht. Die Wanderungen sind ja in einem Jahreszyklus zu verstehen, zwischen verschiedenen Nahrungsgründen zum Beispiel und dann aber auch, wenn Fortpflanzungsgebiete wichtig sind und zwischen denen manchmal weit auseinanderliegenden Gebieten wandern die Wale.
Was ich auch schon gehört habe, Herr Senn, ist, Sie haben das Industriezeitalter erwähnt, Sie da täglich zunehmen. Was ich auch schon gehört habe, dass die Geräusche, die das Schiff macht, die Wal desorientiert. Stimmt das?
Es gibt grosse, also energiereiche, tieffrequenzige Geräusche, die das Gehör schädigen können. Aber das Problem, das man heute sieht, ist, man hat dann gedacht, ja, die Morbilliviren, die ja eigentlich überall vorkommen, würden die Wal manchmal schädigen, manchmal nicht. Aber jetzt ist es offensichtlich so, dass das Immunsystem von diesen Tieren geschwächt ist aufgrund von Meeresverschmutzungen. Also das sind vor allem Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, aber auch Cadmium, wo natürlich durch unsere industriellen Produkte einfach viel zu viel ins Meer kommen. Und die Wale müssen jetzt mit dem irgendwie fertig werden, aber das Immunsystem lässt offenbar die Viren mehr entstehen und auf diese Art kommen die Fehlorientierungen zustande.
Die Industrie haben Sie erwähnt als Stichwort. Wir Menschen brauchen die Erde, wir brauchen auch das Meer. Es gibt da zum Beispiel das Phänomen, dass wir Manganknollen, die auf dem Meeresboden wachsen, mit einer Art Staubsaugersystem günt erntet. Ist das für das Meer eine Belastung? Macht das nichts? Darf man das?
Also das ist jetzt nicht eine von den schlimmsten Belastungen. Wir kommen vielleicht später noch zu anderen, schwerwiegenderen. Die Manganknollen sind in Millionen Jahren aus Sediment, aus den oberen Wasserschichten, die Sedimente sind abgesunken, entstanden. Und sie enthalten diverse Rohstoffe, Mangan, Eisen, Kobalt zum Beispiel und Kupfer vor allem. Und das ist natürlich ähnlich wie im Bergbau, man kann die vom Meeresgrund aufholen. Das schadet eigentlich noch nicht gross. Wenn man nicht beim Verfahren zu viel Meeresgrund einfach mechanisch zerstört, das hat natürlich für uns unsichtbar. In der Tiefsee hat es verschiedene Tiere, die festgewachsen oder festsitzend leben. Und wenn da zu viel mit mechanischen Belastungen umeinander hantiert wird, kann das natürlich Lebewesen zerstören. Mhm. Aber es ist nicht eine von den grossen Gefahren.
Mhm. Über die reden wir dann später noch im Verlauf dieser Treffpunktsendung. Ja. In diesen paar Minuten, die wir jetzt haben, wenn wir so verschiedene Phänomene ein bisschen anschauen, aus Sicht von Ihnen, und da gibt es noch ein anderes Phänomen, das mit der Oberfläche vom Meer wieder zu tun hat. Das sind riesige Monsterwellen, die entstehen können, wo man in der Zwischenzeit weiss, dass es ab und zu auch Schiff trifft und dann riesige Tanker oder riesige Frachtschiffe einfach umgeworfen werden. Wie entstehen solche Monsterwellen?
Ja, die Monsterwellen, die eigentlich ein seltenes Phänomen sind, vielleicht nicht in allen Meeresbereichen gleich. Also zum Beispiel im Antarktis, Neuen Atlantik sind schon gehäuft Monsterwellen vorgekommen. Aber es geht auch darum, dass mehrere Wellensysteme sich überlagern und aufaddieren. Weil normalerweise auch in einem starken Seegang sind Wellen nicht viel über 15 Meter hoch.
Und die Monsterwellen werden bis zu 30 und mehr Meter hoch.
Ja, das ist ja so. Und das sind einzelne Wellen, das ist dann nicht eine Dünung, die dauernd läuft.
Sondern kommt einfach eine Wand entgegen, wenn man als Kapitän so etwas sieht, oder?
Ja, das ist nicht eine ganz harmlose Wand, natürlich. Mhm. Aber wenn zum Beispiel ein Wellensystem in eine Richtung geht, langsamer und in einer schräg dazu laufenden Richtung, kommt zum Beispiel ein schnelleres Wellensystem, dann kann es vorkommen, dass zwei Wellen sich einfach aufaddieren und dann eine Monsterwelle machen, nachher ist es wieder vorbei. Aber wenn ein Schiff natürlich das Pech hat, dort reinzukommen, dann sind in der Regel Scheiben und Wandpartien vom Schiff nicht gewappnet gegen.
Ja. Jetzt interessiert uns die Heim, was Sie allenfalls für Fragen haben, unser Meeresbiologe an David Sen, studio@drs1.ch. Da könnten Sie uns ein Mail schicken, studio@drs1.ch. Oder, wenn Sie so wie Anna-Marie Büchler auf dem Meer unterwegs sind und das ein oder andere Erlebnis gehabt und gemacht haben, wo vielleicht so ein bisschen neben der Norm liegt, dann sehr gerne und herzlich willkommen, rufen Sie uns an. 0848 440 222. 0848 440 222.
Son tantos sarmientos que se quedaron del amor que ayer te di. Sí, volverán a florecer los sentimientos. Volveré a decir te amo por ahí. Voy a embriagarme con el néctar de uvas nuevas. Voy a tratar de ser feliz, pero sin ti. Sí, un pecado y una penitencia llevas. Fue pecado capital dejarme así. Qué mala fuiste, me trajiste penas con tu amor. Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor. Qué mala fuiste, me trajiste penas con tu amor. Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor. Con otros besos tu recuerdo. Hoy quiero amnesia para no pensar en ti. Sí, hoy de rabia y de dolor mi alma vuelvo. No supiste valorar lo que te di. Voy a embriagarme con el néctar de uvas nuevas. Voy a tratar de ser feliz, pero sin ti. Sí, un pecado y una penitencia llevas. Fue pecado capital dejarme así. Qué mala fuiste, me trajiste penas con tu amor. Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor. Qué mala, mala, me trajiste penas con tu amor. Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor. Qué mala, mala, mala fuiste, me trajiste penas con tu amor. Te vas ahora, pecadora, a repartir dolor. Qué mala, mala, mala fuiste, me trajiste penas.
Pecadora mit Alejandro Fernández.
You'll never forget.
Joe Cocker, wir nehmen uns in den nächsten paar Minuten in der Sendung Treffpunkt jetzt Zeit für die Geschichten, die Sie uns von zuhause zukommen lassen. Ich bin mit dem Edi Aschwander jetzt verbunden. Hallo, Edi Aschwander.
Ja, hallo.
Wir reden ja heute über Faszination und über das Meer und die Beziehung, die wir Menschen zum Meer haben. Und haben jetzt eben ein bisschen Zeit für Geschichten und für Anregendes. Was haben Sie erlebt im Zusammenhang mit dem Meer, Herr Aschwander?
Ja, ich bin ein bisschen Neuseeland-Fan und vor Jahren bin ich einmal so in der Mitte vom Leben gestanden, statt Midlife-Crisis, und ich dachte, ich mache hier ein grösseres Reisli. Und ich habe so in einer Fernsehsendung, eine Kindersendung, habe ich immer so gesehen, ein Ross am Meer nachgaloppieren, im Vorspann und im Nachspann. Mhm. Und dann war meine Idee, da mal etwas Ähnliches zu verwirklichen. Ich bin dann auf Neuseeland, habe dort ein Ross gemietet und bin dann einen riesen langen Sandstrand nachgeritten im Norden von Neuseeland mit Sack und Pack. Gepäck für das ganze draussen übernachten und Lebensmittel für 14 Tage.
Wie reagiert ein Ross? Es ist ja ein Landtier, ein Fluchttier, das sehr nervös ist und wenn es eben irgendeine Gefahr gibt, dann rennt es weg. Und das Meer ist ja nicht gerade sein natürliches Umgebungsfeld. Wie reagiert ein Ross aufs Meer, wenn man da am Strand entlang galoppiert oder auch nur reitet?
Also das war eigentlich gut gewesen, das hat er schon gekannt, aber ich habe dann immer mehr gewagt und bin in grosse Wellen mit dem Ross gebadet, ohne Sattel. Und dann ist eine grosse Welle gekommen, wie man da gehört, und natürlich nicht so eine Monsterwelle, aber einfach eine grössere, wie es man nicht begibt. Und dann hat es mich ab dem Ross abgespült. Das Ross ist ab am 90 Mile Beach und ist aus einem kleinen Pünktchen im Horizont verschwunden.
Also Sie sind quasi surfen mit dem Ross, Ross-Surfing.
Ja, und ich hatte das Abtuch und das ganze Gepäck am Strand gehabt. Und zum Glück ist dann irgendein so ein Chip vorbeigekommen und hat mich dann mitgenommen. Dann sind wir dem Ross nachgefahren und haben es wieder nehmen können. Und ich war happy gewesen.
Selber die Schuld, Herr Aschwander, wenn man mit dem Ross in die Wellen reingehen.
Das ist so, ja, das also, ist so. Aber das ist ein riesiges Erlebnis, so an diesen riesen Sandstrand, man ist ganz alleine. Es ist ruhig, man hört eigentlich nur die Wellen. Und man übernachtet dort, also es ist, ich komme gerade Hühnerhaut über.
Ja, das klingt herrlich. Was haben Sie für eine Beziehung denn zum Meer?
Das ist, ich weiss nicht, Schweizer, glaube ich, haben alle eine spezielle Beziehung zum Meer, weil sie es nicht haben. Also ich muss immer wieder ans Meer. Ich bin inzwischen schon manchmal wieder am Meer gewesen. Einfach, wenn ich jetzt vom Meer erzähle, schmecke ich das Meer.
Das ist genau so.
Das Salz, das ist, ja, und da natürlich mit dem Ross ist natürlich eine spezielle Geschichte, weil das Ross ist dann auf mich, weil ich ja, das Ross ist ja ein Herdentier. Und das ist dann auf mich. Ich bin an und für sich Bezugstier gewesen. Ja. Person gewesen. Und das ist sehr anhänglich gewesen. Und das ist also, ja, es ist eine verrückte Geschichte gewesen. Es ist
sehr intensiv. Ja, danke sehr herzlich. Edi Aschwander, okay. Schmücken wir nochmal schnell.
Ja, danke auch.
Schönen Tag. Merci vielmals. Wir haben ja bei uns einen Meeresbiologen, den David Senn. Herr Senn, die Sehnsucht, die er jetzt beschrieben hat, der Edi Aschwander, wo der Annemarie Büchler weiss und kennt, wo bei uns in der Sendung ist, wo auf der Welt mehr rumsegelt, hat das allenfalls damit etwas zu tun, weil mir ursprünglich das Leben kommt, ja, sagt man, aus dem Meer von dort kommen und das irgendeine alte Erinnerung ist, die in uns hineinsteckt. Kann das sein?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt annehmen.
Sie sind natürlich der Wissenschaftler, oder? So etwas können Sie nicht ja sagen, nehme ich mal an, oder?
Ja, wohl, die Faszination ist bei mir natürlich hundertprozentig da. Und ich werde oft gefragt, so an Konferenzen zum Beispiel, wieso ich als Schweizer, als Binnenländer so häufig ans Meer gehe. Und dort gehe forschen und dann sage ich, ja, mit dem Forschen habe ich eine gute Ausrede, dass ich ans Meer kann.
Ich habe irgendwann einmal in meiner kleinen Laufbahn bis jetzt auch gedacht, Meeresbiologe, das wäre super. Da kann man immer baden, schwimmen, tauchen und sieht noch Delfin. Und übrigens, Delfin, das ist genau noch eine Frage, die uns Vanessa Wilcoxon zukommen lassen hat. Sie fragt uns, Herr Senn, warum denn die Delfin meistens um die Bugwelle von einem Schiff sich befindet, warum sie dort spielen. Ist es ein Spiel? Was machen sie dort vorne? Sie beobachten das offenbar.
Ja, es ist eine Art Spiel. Die Delfine nehmen natürlich alles wahr, was in der Hochsee um sie herum passiert. Und sie lernen sehr schnell, dass ein Schiff an einem Ort, nämlich beim Bug, die physikalischen Eigenschaften der Wasserströmung ein bisschen verändert. Das Wasser strömt am Bug vorbei ein bisschen schneller als sonst. Und Delfine tun wie eine Art, wie unsere menschlichen Kinder, eine Schaukel benutzen und spielerisch die Bewegungen machen, dass die Delfine die Wellen quasi als eine natürliche Art schaukeln benutzen.
Und in der Zwischenzeit ist man ja auch nochmal der Gedanke an uns Menschen, die Industrie so weit, dass man den Bug von gewissen Schiffen so formt, wie eigentlich die Nase oder die Form von Delfin ist, weil man weiss, dass die hydrologisch, sagt man, glaube oder?
Hydrodynamisch.
Hydrodynamisch, genau. So das Wasser besser durchbrechen und man so weniger Energie braucht. So
genau, das ist es, ja. Also wir imitieren eigentlich die Natur, die Delfinschnauze. Die Natur hat schon lange gemerkt, wie man Energie spart. Ja, genau. Wir Menschen tun uns ein bisschen schwer mit dem Anliegen.
Genau. Also, so ist eben die Wechselwirkung zwischen Meer und Mensch schon seit Jahrtausenden eigentlich im Gang. Darum ist das Meer für uns Menschen auch so wichtig. Und darum haben wir gefunden, die Faszination vom Meer müssen wir doch einmal gebührend würdigen. Und Sie zu Hause haben nach wie vor Gelegenheit, uns Fragen zu stellen. Per Mail, studio@drs1.ch, schicken Sie uns ruhig Ihre Fragen, der Herr Sen kann alles beantworten, gell, Sie sind wohl, natürlich, Sie wissen so einen Haufen, ich weiss das. Also studio@drs1.ch.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love?
Bee Gees begleitet Sie, begleitet uns durch den Treffpunkt, wo wir über die Faszination vom Meer reden, mehr übers Meer. Der Treffpunkt möchte Ihnen einerseits Faszination zeigen, auf der anderen Seite aber auch aufzeigen, wie wir Menschen mit dem Meer zusammenhängen und das Meer mit uns Menschen. Und darum ist es eben wichtig, dass wir dem Meer Sorge tragen. Wir haben eingeladen einen Meeresbiologen, den David Zehn, und wir haben aber auch jemanden eingeladen, Anna-Marie Büchler. Sie ist 69, die schon viermal längere Zeit auf dem Meer unterwegs war, also auf dem Segelschiff gelebt hat, über die Weltmeer gesegelt ist. Und wir haben es vorher, Frau Büchler, wo wir über das Phänomen vom Meer geredet haben, von den Monsterwellen gehabt. Und wenn man natürlich viel unterwegs ist mit dem Segelschiff auf dem Meer, erlebt man Stürme. Was sind so die höchsten Wellen, die Sie erlebt haben, wo Sie unterwegs waren?
Unterwegs war ich auf dem Indischen Ozean. Das ist so ein bisschen unberechenbar. Dort kommen eben manchmal plötzlich aus nichts raus so riesige Wellen. Aber das war nicht mehr wie 9 Meter wahrscheinlich.
Angst gehabt?
Es ist einfach plötzlich da, ja, es ist so ein bisschen unheimlich, aber nachher merkt man sofort, dass ja, eben, dass das Schiff ist dann schön, wunderbar, ja, einfach gedreht worden. Das hat dann nichts gemacht, aber es ist schon unheimlich, wenn plötzlich so etwas Grosses daherkommt. Ja, man muss schon aufpassen, weil plötzlich kann es, ja, kann es eben abdrehen oder so. Ja,
aber man muss immer schon, bei höherem Wellengang auf so einem Segelschiff gesichert sie immer alleine, weil wenn man über Bord geht, dann
ist man mausetot. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es darf einfach nicht passieren.
Bis das Segelschiff gekehrt hat und dort ist und mit der grossen Welle ist man verschwunden im Meer und man ist tot. Das ist noch verrückt, oder? Also der Grat ist ganz schmal, da auf dem Schiff, ein Zentimeter neben das Meer und man weiss, wenn ich da reingehe, dann,
dann war es
das. Ja, dann war es das. Ja. David Zehn, Sie sind auch viel mit Schiff unterwegs, als meeresbiologisch. Klar, haben Sie irgendeinen kräftigen, happigen Sturm erlebt in dieser Zeit?
Ja, das war 1993 gewesen, bin ich mit einem etwa 500 Tonnen Schiff unterwegs gewesen, südlich von Neuseeland, um die Inseln Campbell Island und Auckland Island und Enderby Island zu erreichen. Und dort bin ich mit meinen Leuten von einem Sturm überrascht worden, also einfach mehr Wellen als üblich. Ich weiss nicht, sie sind irgendwo über 10 Meter gewesen. Wir haben sie nicht können messen. Jedenfalls haben die meisten haben in dieser Zeit nichts mehr gegessen und man hat grundsätzlich die Mahlzeiten nur noch aus der Henkeltasse können genehmigen und sich gut festheben, wenn man gesessen ist, weil es hat alles umgeschleudert. Ich erinnere mich an die Kabine, die ich mit dem Schiffsarzt geteilt habe. Da ist einfach unter sämtliche Gepäck von den Fotofilmen, Batterien, Zahnpasten und allem zusammen ist einfach völlig in einem Mix rumgelegen. Und man hat zeitweise sogar müssen auf allen Vieren im durchs Schiff sich fortbewegen. Ja, laufen hat man nicht mehr groß.
Oder kriechen, nacken.
Ja, eben so. Und dann hat sich aber einmal beruhigt nach diesen anderthalb Tagen. Und dann kommt der Kapitän, ein älterer neuseeländischer Seebär, kommt runter, während wir am Morgen gewesen sind. Und sagt, ja, das Meer ist jetzt viel ruhiger. Die Wellen sind nur noch 8 Meter hoch.
Das ist eben der, der sich gewöhnt ist, oder? Und Sie daheim, die uns zuhören, schauen Sie mal schnell Ihr Haus an, wo Sie drin wohnen. Das hat dann schnell einmal die Grösse, wo so eine Welle 8 oder 10 Meter einfach über das Haus drüber geht, oder? Das ist dann eben schon. Und dann merkt man auch die physikalische Kraft, die so eine Welle in sich trägt. Anna-Marie Büchler, eben, Sie sind unterwegs gewesen, schon ein paar Mal auf der Weltmeer, haben längere Reisen gemacht. Für Sie ist es wichtig, dass Sie umweltschonend segeln. Jetzt geht da mir ein Fragezeichen auf. Was ist das, umweltschonend segeln? Weil ein Segelschiff ist doch schon umweltschonend mit der Kraft vom Wind über die Weltmeer. Segeln braucht keinen Motor.
Umweltschonend segeln. Also ich muss vielleicht sehr schnell sagen, wie ich auf das Projekt gekommen bin. Das ist ein Projekt, das heisst Global Climate Expedition, wo von einer Familie Schörer geleitet wird. Das heisst Top-to-Top Global Climate Expedition. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, möglichst umweltfreundlich zu segeln. Und das heisst ja schon zum Ziel setzen, das ist, es machen nicht alle Leute. Aber das ist eben das Goal, dass man möglichst wenig Diesel braucht, möglichst überhaupt keinen Abfall, den ich kann organisches Material über Bord geht, dass man auch nicht seinen Abfall irgendwo auf einer polynesischen Insel einfach liegen in einem Plastiksack, weil die es nämlich wieder können mit dem nichts anfangen. Das liegt dort einfach rum.
Die haben keine Vignetten und Säcke, die so herabtransportiert
werden. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, das Projekt. Vor 5 Jahren, ich bin dann gerade pensioniert worden und habe gedacht, weil ich ja schon immer um die Welt segeln wollte, das ist jetzt genau so, wie ich um die Welt segeln. Umweltfreundlich, und da ist noch ein Projekt dabei, man tut Schulklassen unterrichten, wenn man unterwegs ist. Und das gibt dem natürlich nachher auch noch einen Sinn und eine Arbeit, oder? Da ist das Segeln nur, dass man von einem Ort zum anderen will. Und das eben umweltfreundlich, das heisst einfach wirklich, wenn es geht, nur mit Wind und den Segel und möglichst ohne Diesel. Und wir haben ja keinen Generator auf dem Schiff. Es ist nicht nur das, sondern auch auf dem Dinghy natürlich. Dort wird einfach gerudert. Das hat extra auch keinen Motor. Da wird gerudert ans Land. Und nachher ist das eine. Und das andere ist, man muss ja für die Pflege einkaufen, für mehrere Tage, mehrere Wochen manchmal. Und dass man eben schon umweltfreundlich einkauft. Also nicht wie andere Segler tonnenweise von Plastikflaschen mit Trinkwasser. Oder eine Espresso-Kaffeemaschine, wo die Bilge einfach voller Espresso-Kapseln ist.
Bilge, Bilge,
das ist unter der Bodenplatte. Ja,
der Stauraum von einem Schiff, genau.
Der Rest, also da hat es Teil Weltumsegler, die einfach Bilge gefüllt haben mit Espresso-Kapseln.
Und dann die hoppla über Bord nachher.
Nein, das machen sie nicht gerade. Sie sammeln sie schon, aber eben, die versetzen sie irgendwo auf eine einsame Insel und das ist dann genau das Zeug, das man dann findet im Meer oder dort eben an den Stränden. Oder nachher die Plastiksäcke, das ist natürlich die grosse, grosse Gefahr. Dass man überhaupt nichts in Plastiksäcke mitnimmt oder schon gar nicht einen Plastiksack ins Wasser wirft. Da weiss der Herr Professor Sender zu erzählen, was das alles für Schäden gibt.
Das soll er uns dann noch schildern
im Verlauf von dieser Sendung. Das ist grässlich.
Ich kann übrigens sagen, dass man die Top-to-Top-Seite, für die, die das interessiert haben, bei uns kann abrufen. Wir haben den Link gesetzt auf rs1.ch. Da können Sie schauen, was alles genau dahinter steckt. Jetzt, wenn Sie das machen, wenn Sie das vor sich haben, Frau Büchler, die Reise oder die Reise, die Sie schon gemacht haben, wie verändert einem das?
Ja, das ist interessant.
Auch noch so ein bisschen in einem höheren Alter, wenn ich das sagen darf, 69.
Ja, das ist eben das Gute. Das ist, man sieht nachher, dass man sich mit wahnsinnig wenig zufrieden geben kann. Dass man nicht jeden Tag mit x Liter duschen muss. Da reicht nämlich einen halben Liter, für sich von bis unten zu waschen. Oder man braucht nicht eine Kleiderschaft. Da reicht einfach vielleicht 2 Paar Hosen. Und man muss auch nie studieren, was man anlegen will. Weil dann hat man einfach das, was in einem kleinen Kästchen, das ist so ein kleines Kästchen, das man einfach überkommt für einen Platz. Weil wir haben ja auf dem Schiff sitzen ja 4 Kinder. Und da hat man nicht viel Platz. Und die Beschränkung, das fasziniert mich.
Mhm. Dass Sie sind
ganz wenn ich auskomme.
Und Sie sind in der Funktion vom Leichtmatrose Büchler, der dann dort mitsegelt.
Ja, genau, einfach von alles mithilft, ja.
Also der Treffpunkt über die Faszination vom Meer nach den 10 Nachrichten in unserer zweiten Stunde. Ich hoffe, es klappt. Sind wir dann auch unter anderem auf einem sogenannten Whale-Watching-Schiff in der Straße von Gibraltar, in der Nähe von der marokkanischen Küste, und könnt gerade live miterleben, wie es ist, wenn man eben im Wasser Grindwal oder Delfin sieht. Herzlich willkommen zum Treffpunkt Meer. Mehr übers Meer sollen Sie auch in dieser zweiten Stunde mitnehmen. Unser Meeresbiologe, der zu Gast ist, beschreibt zum Beispiel, wie riesige Plastikinseln auf dem Atlantik schwimmen. Das ist Abfall von uns Menschen. Und, wenn alles klappt, sind wir in dieser Stunde noch live auf einem Schiff mit dabei vor der Küste von Marokko und erleben Delfin, Grindwal in ihrem Element. Katharina Heyer führt die Gruppe auf dem Whale-Watching-Schiff. Guten Morgen, Katharina Heyer.
Guten Morgen in die Schweiz.
Ja, sind ihr schon losgefahren von Tarifa aus Südspanien?
Wir sind gerade am Einschiffen. Es sind gerade mehrere Familien, sogar aus der Schweiz auch da, mit kleinen Kindern, sind gerade am Einschiffen. Also wir fahren in den nächsten 3-4 Minuten los und sind heute natürlich wieder gespannt, was wir alles antreffen.
Was hoffen Sie zu sehen mit dieser Gruppe?
Ich hoffe, dass wir heute Grindwald sehen. Wir haben aber gestern auch 3 Pottwale da gehabt. Und auf die sind wir natürlich ganz fest gespannt, ob die wieder da sind. Man kann Pottwale nie versprechen, aber es ist logisch, wenn man Tag vor einem Pottwale gesehen hat, ist die Chance schon da, dass sie wieder da sind. Also wir werden direkt dort hinfahren, wo wir gestern Pottwale gesehen haben.
Also bis dann, gute Fahrt. Wir hören uns wieder, Frau Heyer. Wir freuen uns. Mehr übers Meer bei der Tommy Scherrer und freuen mich natürlich, wenn Sie mit dabei sind und dann erleben, so gegen die 11:15, wie wir tatsächlich vielleicht einen Pottwal sehen.
She stepped up on the stage, but nobody wanted to hear. And every word she sang was sweet music to my ears. Elise, Elise, I believe every word you say. Elise, Elise, I believe every word you say. It don't I sat there at the bar, she sang the blues all night. Singing straight from the heart, living every line. I wanna tell you, girl, you touch this heart of mine. Elise, Elise, I believe every word you say. Elise, Elise, I believe every word you say. End of the night, will they turn the lights down low? While the band packed up, she was standing there. I walked up and said, hey, I just want to let you know. Elise, Elise, I believe every word you say. Elise, Elise, I believe every word you say. It don't.
Wir Menschen brauchen die Erde, die Ressourcen von der Erde. Denken Sie nur an Ihren Tiefkühler. Ich bin fast sicher, in jedem Tiefkühler von Ihnen daheim hat es irgendein Pack tiefgefrorene Fischstäbli. Woher kommen die Fische, die Fischstäbli oder zum Teil die zerhackten Fische, die man damit Fischstäbli macht, aus dem Meer? Und das ist eins von den Problemen, die das Meer hat. Wir reden heute im Treffpunkt über die Faszination vom Meer, über Phänomene, aber natürlich auch über das Problematische. Das werden wir in den nächsten paar Minuten mit dem Meeresbiologen David Zenn machen. Zwei, drei Problemkreise anschauen, wo das Meer tatsächlich damit kämpft. Eins davon ist die Überfischung, David Zenn.
Ja, die Überfischung hat natürlich einmal damit zu tun, dass die Menschheit zu gross geworden ist und wir viel zu viel Nahrung aus dem Meer müssen rausziehen. Die Fischbestände sind so übernutzt, dass sie nicht mehr länger, um weiter in diesen Mengen zu fischen. Und weil das Meer eigentlich niemandem gehört und das internationale Seerecht herrscht, ist es eben schwierig, regulativ mit Nachdruck durchzusetzen.
Es gibt immer so eine 5-Meilen-Zone vor der Küste vor einem Land. Das ist ein Hoheitsgebiet von diesem Land. Und sobald man aus dem raus ist, ist das Meer allen.
Ja, es gibt natürlich noch die ökonomische Zone, wo irgendwie 200 Meilen ist. Aber nachher haben wir natürlich die meisten Flächen vom Meer gehören nicht in einem bestimmten Staat und dann wird halt praktisch geräubert dort.
Mhm. Das könnten wir jetzt da in der Schweiz, wenn jetzt jemand sagt, oh, ja, was kann man machen?
Ja.
Wir sind kein Meerland, oder?
Aber man kann sagen, man isst einfach weniger Fisch, man beschränkt sich und propagiert das auch nach aussen. Denn es gibt viele Leute, habe ich schon beobachtet, die völlig gedankenlos, zum Teil auch seltene Fisch posten und das muss man irgendwie bewusst machen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Bewusst machen müssen wir aber auch, dass wir, obwohl wir ein Binnenland sind, eigentlich mit dem Meer durch alle grossen Kreisläufe verbunden sind. Wir beziehen Nahrung aus dem Meer und vor allem lassen wir einen Haufen Abfallstoff in flüssiger, gasförmiger und weiss ich was für einen Zustand, lassen wir einfach die Flüsse ab und die gehen ins Meer.
Mhm. Wir sind einfach Bestandteil von dem Kreislauf, auch wenn wir ein Alpenland sind. Es gibt noch andere Problemkreise, wo der eine oder andere, der uns zulässt, vielleicht schon davon gehört hat. Das ist das grosse Korallenbank am Serben sind, am Absterben sind. Das Barrier Reef von der australischen Küste ist eins davon. Dem geht's nicht gut. Was ist der Grund? Was weiss man darüber?
Also es sind eigentlich zwei Faktoren, die den Korallen zusetzen. Das eine ist die Klimaerwärmung. Weil warmes Wasser, vor allem wenn es salzhaltig ist, hat viel weniger Gaslöslichkeit für Sauerstoff und für CO2. Und damit fangen die Korallen, die ja intern in ihren, zwischen ihren Zellen einen pflanzlichen Symbiont haben, so Xanthella-Algen, die fangen an serbeln, weil sie zu wenig Kohlendioxid haben. Und das andere ist, was obendrauf noch kommt zu dieser Erwärmung, ist die Verschmutzung vom Meer.
Jetzt könnte man noch sagen, ja, ist eine Koralle, für was braucht es denn das? Was hat die Koralle für eine Funktion im Meer?
Ja, Korallenriff beherbergen die ganze Biodiversität von Fisch, von Stachelhüter, von Mollusken, wie zum Beispiel der schöne Murex-Schnecke, den wir am Anfang beleuchtet haben. Ja. Also es ist eine Herberge für Biodiversität und Korallen sind aber angewiesen, dass sie sauberes Wasser haben.
Also ist im Prinzip, wenn man es vergleicht mit dem Land, wie wenn ein Landstrich verwüstet, da kann auch nichts mehr wachsen und nichts mehr gedeihen.
So
Korallen sind wichtig für die ganze Entwicklung von der Tier- und von der Pflanzenwelt. Jetzt haben Sie die Verschmutzung angesprochen, David, Sie haben wir noch die Aktualität von Fukushima, oder? Wo man sagt, ja, man kann es vernachlässigen, man hat mit Meerwasser gekühlt, radioaktiv verseuchtes Wasser ist ins Meer nachher zurückgeflossen. Und man hat immer gesagt, das ist gar nicht so schlimm, aber die Radioaktivität kommt ja in den Nahrungskreislauf, das ist ein Problem.
Ja, das ist ein sehr grosses Problem. Es wird oft einfach argumentiert, dass die radioaktiv beladenen Wassermengen, dass die, dass das verdünnt wird, wenn es ins Meer geht. Ich muss aber da einmal betonen, das Meer ist ja kein stehendes Gewässer wie ein See, sondern das Meer ist ein Fliessgewässer. Und die Strömungen vermischen das Wasser rund um die Welt von jeder Stelle an eine andere. Der
Golfstrom ist so einer, oder?
Ja, ist einer von diesen vielen Strömen, die es gibt. Und wenn wir nun radioaktive Substanzen ins Meer leiten, und das ist jetzt in Fukushima in sehr grossen Mengen passiert, wobei man immer noch nicht genaue Zahlen hat, aber es ist anzunehmen, dass das sehr grosse Mengen sind, dann tut es sich eben nur physikalisch einmal zunächst ein bisschen verdünnen. Aber in den Kreisläufen der Nahrungskette findet eine Konzentration von diesen Substanzen statt. Weil der Anfang vom ganzen Leben ist immer das pflanzliche Plankton, das sogenannte Phytoplankton. Das sind meistens Eizeller oder Zellenketten, wo ihre Körpersubstanz aufbauen, Primärproduktion machen, das heisst mit Hilfe von der Sonne, können Photosynthese betreiben und die vermehren sich in ungeahnte Mengen und das ist dann das Futter für kleines Zooplankton, das sind meistens kleine Krebschen, so Hüpferlinge und andere und die sind wieder Futter für Jungfische und Garnelen und die sind wieder Futter für mittelgrosse Fische und die wieder für grosse Fische und jede Stufe von dieser Nahrungskette nimmt die radioaktiven Substanzen aus dem vorherigen Kettenglied auf und tut das akkumulieren. Und wenn dann am Schluss Fisch von dem fressen, werden die richtig radioaktiv verseucht. Mhm. Und weil die Strömung von Japan ja im Nordpazifikstrom ostwärts fließt, südlich dann von Alaska und Westkanada wieder durch und in Kalifornienstrom übergeht, werden wir dort in kürzester Zeit werden wir radioaktiv belastete Lachs zum
und
Beispiel.
Am Schluss, wenn Sie schon die Nahrungskette erwähnen und die Überfischung vorher ist, futtert mir wieder das, was in diesen Tieren drin ist und so schließt sich der Kreislauf wieder. Ja. Das ist also in unseren Händen, dass man das eben beachtet.
Ja. Das wäre im bösesten Sinn Recycling.
Genau.
Und, aber man hat jetzt kürzlich hat man in Japan einfach die Grenzwerte ein bisschen aufgesetzt, damit es weniger schlimm ist.
Bei uns hat der Nationalrat beschlossen, aus der Atomenergie längerfristig auszusteigen. Das ist sicher eine Massnahme davon. Wir vertiefen das noch miteinander. Der Professor David Zenn ist nämlich auch auf einem Experiment mit dabei gewesen, auf einem Solarboot, Solar 21. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wo man mit Solarenergie über den Atlantik gegangen ist. Er ist ein Teil von dieser Reise mit dabei gewesen. Was er da erlebt hat, erzählt er uns als nächstes.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Pass me by.
Treffpunkt, Faszination vom Meer, Phänomen vom Meer, Problematisches vom Meer, das haben wir uns heute auf die Fahne geschrieben in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wir haben einen Meeresbiologe bei uns, das ist der David Zenn, der im Dezember 06 bis im Frühling 07 auf einem Solarboot Sun 21, da erinnern Sie sich vielleicht noch, das war ein Experiment, ein einmaliges, erstmaliges über den Atlantik gefahren ist, mit der Idee, nur Sonnenenergie zu verwenden, um vorwärts zu kommen? Oder hat es noch einen tieferen Sinn drin gehabt, David Zenn?
Ja, es waren mehrere Sinngebungen gewesen. Also das eine ist einmal der Solarkatamaran, der etwa 14 Meter lang und 6,5 Meter breit ist. Der hat Solarpanels als Überdeckung gehabt, von 62 Quadratmeter, was bei optimaler Sonneneinstrahlung bis zu 10 Kilowatt gegeben hat.
Für wie viel lange das, dass wir uns schnell das vorstellen können?
Das langt zum Fahren und zum Haushalt machen und für alle Funktionen, die man so braucht. Und wir haben aber keine alternative Antriebsmechanismen gehabt. Wir haben keine Segel gehabt. Und wir haben auch keinen konventionellen Kolbenmotor in irgendeiner Form dabei gehabt. Das heisst, wir haben es wirklich wissen.
Funktioniert es auch auf dem Meer? Hat es genug Sonne? Haben Ruder dabei gehabt?
Nein. Ja, so kleine Ruder fürs Gummiboot.
Ja,
und selbst das Motor vom Gummiboot war ein Elektro-Aussenborder, wo wir jeweils geladen haben von unserem Stromsystem. Also wir haben es einfach wissen. Und ich hatte die tolle Gelegenheit gehabt, zusammen mit zwei Kapitänen, einem Schiffsarzt und einem Historiker, als Biologe dabei zu sein und auch eine Forschungsarbeit machen über Plankton. Ich habe jeden Morgen bis Sonnenaufgang zwei Planktonnetz runtergelassen. Wir mussten das Schiff natürlich anhalten dazu. Und habe dann das, was in dem feinmaschigen Netz, im feineren sogar mit einer Maschenweite von 0,04 mm, habe ich dann das, was wir geerntet haben, in ein Kessel geleert und habe dann darauf folgend den ganzen Morgen mikroskopiert. Mhm. Was allerdings bei Seegang ein bisschen ungewöhnlich war. Ich vertrage zum Glück den Seegang, aber in dieser Petrischale hat unter dem Mikroskop natürlich die Probe
glänzend hin und her.
Und hin und her. Genau. Und das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich habe keine Digitalfotos können machen, sondern die ganzen mikroskopisch kleinen, wunderbaren Organismen halt noch nach alter Seite zeichnet.
Mit Hightech unterwegs und nachher am Zeichnungstisch. Das ist auch eine ganz gute Kombination, ja, oder? Wir haben auch die Anna-Marie Büchler bei uns in der Sendung, eine 69-jährige Frau, die schon viermal länger auf dem Meer unterwegs war und die jetzt dann in ein Projekt startet, wo man umweltbewusst über die Meer segeln will. Wie gönnt ihr die Energie? Oder wie haben die Energie gewonnen auf den Reisen, die sie schon gemacht haben?
Also ich bin auf verschiedenen Schiffen, aber auf dem, wo man eben umweltfreundlich segelt, auf dieser Pachamama von Top to Top, hat man auch Solarpanels und Windgeneratoren.
Und wo sind die Panels? Weil auf einem Segelschiff muss man immer hin und her laufen.
Ja, die sind flexibel. Es gibt flexible Panels, die man auf das Deck schrauben oder montieren kann. Ja. Und nachher hinten beim Steuerstand sieht man dem Arc, ist so eine ein grosser Bogen, genau, der voller Panels ist. Mhm.
Also dort, wo man nicht drauf rumlaufen muss.
Ja, also man kann auf der Vorder kann man sogar, wir verhindern es natürlich, aber es ist, man kann schon drauf rumlaufen. Und nachher, für das Laden von Handy oder so, hat es ja die kleinen Panels, die man rauslegen kann, die kleinen, wo man nachher das Handy anschliessen kann. Ja. Und nachher bedingt es halt, dass man mit der Sonne aufsteht und mit der Sonne geht schlafen, wenn man unterwegs ist. Oder, dass man kein Licht braucht. Oder dann jetzt neuerdings LED-Lämpchen, die sehr wenig Energie
LED,
brauchen.
LED,
genau.
Kochen? Mit Gas oder mit?
Mit Gas. Und nachher hat man natürlich keinen Tiefkühler. Man hat einen Kühlschrank. Das ist, hat man nicht immer gehabt, aber das hat man jetzt, weil man eben kleine Kinder auf dem Schiff haben. Und natürlich keine Aircondition, oder? Ganz viele Segler lassen ihre Aircondition an. Das braucht natürlich unglaublich Strom.
Also wir sehen, sie achtet wirklich darauf, wo man versucht, ob man dann mit dem auch tatsächlich auskommt.
Ja.
Ich wollte David Zenn, unserem Meeresbiologen, noch auf etwas ansprechen, was er mir erzählt hat im Vorfeld, nämlich, dass es auf dem Atlantik zum Teil riesige Plastikinseln gibt. Und eine von denen haben sie, glaube ich, gesehen auf dieser Solar 21 vor etwa 5 Jahren, wo sie unterwegs waren mit dem Experiment.
Also die grosse Plastikinsel, von der man liest und die auch erforscht wird, die ist auf dem Nordpazifik.
Wie gross ist die?
Sie hat eine Fläche, jetzt zur Zeit, vierfache Fläche von Deutschland.
Nochmal?
Ja,
vierfache Fläche von Deutschland?
Ja.
Nur Plastik? Nur,
und die Dicke ist etwa zwischen 60 cm und 1 Meter.
Also kann man dort als Mensch draufkumpen und man geht nicht unter? Oder, also?
Ja, man versinkt einfach zwischen den Plastikteilen hinein.
Das sind PET-Flaschen, das sind Plastiksäcke, das sind einfach andere Plastikbehälter.
Von den Anrainerländern einfach ins Meer geschmissen, rund um den Pazifik. Und es entwickeln sich in der Zukunft neue Plastikinseln. Ein nächste fällt an im Nordatlantik, dann wird der Südatlantik drankommen, dann der Südpazifik und als fünfte noch der Indik.
Warum? Das kann man sich jetzt fragen, wenn man da zulässt. Vierfache Fläche von Deutschland, das ist schon mal unglaublich. Aber warum finden sich denn die Plastikteile alle zusammen? Die werden ja nicht en bloc in dieser Grösse reingeschmissen.
Nein, sondern es sind Meeresströmungssysteme, wo die richtig zusammensammeln und konzentrieren. Das sind so Wirbel, in den nördlichen Ozean im Uhrzeigersinn und in den südlichen gegen den Uhrzeigersinn. Und die Plastikteile, die einfach an den Küsten reingeworfen werden oder von den Schiffen aus rausgekippt werden, die sammeln es dann zusammen in diesen Gyri innen, in diesen Wirbel innen. Und das bleibt dann wie eine Insel zusammen. Die Problematik ist natürlich gigantisch. Wie kann man so eine grosse Plastikinsel überhaupt abbauen?
Das hat man angefangen, um zu studieren, wie man das machen könnte?
Studieren schon, man kommt zu keinem Punkt, weil das ist im Grunde noch mehr als eine Sisyphus-Arbeit, weil wir sind gar nicht feig in der Lage, so etwas zu machen.
Baut sich das irgendwann ab, Herr Sen?
Ja, es geht einfach etwa 500 Jahre. Mhm. Also, und dann wird das zermahlen, das Ultraviolett zerstört der Plastik zum Teil, und dann gibt es eine sogenannte Mikroplastik. Und der tut dann so in Teile von 0,5 Millimeter oder 0,20 Millimeter flottiert das im Meer rum. Und im Meer gibt's sehr viel Plankton fressende Tiere, also Korallen zum Beispiel, oder?
Und die fressen das dann, weil es dann so
die fressen das ist. Und die verhungern nachher mit einem vollen Magen.
Mhm. Also unglaublich, oder? Wahnsinnig. Der Treffpunkt über Phänomen, problematisches vom Meer, Plastikinsel, vierfache Fläche von Deutschland, das muss man zuerst mal verdauen. Sie erfahren mehr über das Meer, wenn Sie unseren Treffpunkt mitverfolgen. Hören von heute Donnerstagvormittag, von heute Freitag. Vormittag ist schon Freitag. Und wir haben zum Beispiel gerade vor ein paar Minuten von unserem Meeresbiologen erfahren, dass es Plastikinseln gibt, die auf dem Ozean schwimmt, in der Grösse von viermal Deutschland. Viermal Deutschland hat mit uns Menschen also etwas zu tun, hat auch mit uns Schweizer etwas zu tun, oder? Plastiksäcke, nein, danke, sagen innerlich und nehmen sie etwas anderes mit, weil es hat einfach zu viel Plastik von unserer Welt. So können auch wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Insel nicht immer grösser wird. Und jeder von uns hat seine ganz spezielle Beziehung zum Meer, zum Ozean, hat Geschichten, die er darüber erzählen kann. Ich begrüsse den Bruno Meier bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Meier.
Ja, guten Morgen miteinander.
Was fasziniert Sie am Meer?
Nein, das Gegenteil.
Ja, ich weiss, dass Sie eine Horrorgeschichte erlebt haben, aber ja. Sie haben keine Faszination, die Sie mir gegenüber verspüren.
Nein, das Wasser ist nicht mein Element.
Okay, dann erzählen Sie uns doch, was Sie so Schlimmes erlebt haben.
Also, ich muss ganz kurz ausholen. Ich bin 84 und vor ja, 1966 wahrscheinlich bin ich mit einer Freundin über Land nach Indien, nach Bangkok und dann Singapur. Und für die Einreise in Singapur haben wir ein Visum gebraucht. Also für das Visum haben wir eine Ausreisebestätigung vorlegen. Mhm. Die haben wir gebucht in Bangkok mit einem Schiff von Singapur nach Borneo zu den Kopfjägern dort. Also Malaysia. Mhm. Und wo wir dann von Singapur mit dem Schiff eingeschifft haben, da, hat man uns müssen mit dem Boot lieber auf das Schiff bringen. Ein schwarzer, grusig schwarzer Kahn. Und wir haben natürlich die billigste Klasse. Glas gebucht. Das heisst, unter dem Wasserspiegel.
Ja, bravo.
Und wir sind dort eingesperrt worden. Man hat also nicht mehr rauf auf eine bessere Klasse und nachzahlen. Mhm. Wir sind unter dem Wasserspiegel gewesen und die Fahrt hat etwa 12 Stunden gehen.
Und es war heiss gewesen, nehme ich an, dort unten, oder?
Ja, schon wo wir reingekommen sind, ja. Und das Schiff ist in einen Sturm gekommen und hat schlussendlich etwa gegen 12 Stunden Verspätung bekommen. Wir sind also eingesperrt gewesen, mit ca. 200 Personen auf den Eisenplanken dort unten. Mhm. Also schlimmer als im Gefängnis. Und in diesem Sturm hat das also Regen, also auf Schweizerdeutsch gesagt, sind alle gekotzt. Und man ist dort einfach am Boden gelegen. Das WC ist überquollen. Es hat gestunken, wie eben, man hat, ich habe nur noch einen Gedanken gehabt.
Raus, nehme ich an, oder?
Überleben. Mhm. Nicht untergehen in dieser Katastrophe, sondern einfach noch ankommen und überleben. Und wie Sie hören, habe ich überlebt.
Sie haben überlebt, super. Das
war das. Unvergesslich. Unvergesslich.
Merci, Herr Meier, dass Sie uns das erzählt haben.
Ja, es ist nicht so interessant wie das, was ich gerade vorher bei Ihnen gehört habe.
Gell, es ist verrückt. Die Plastikinsel. Unglaublich, ja. Brauchen Sie keinen Plastiksack mehr am Morgen? Wäre gut.
Ja, mit diesen...
In Erwägung ziehen.
Ja, das. Also das gut. Probieren wir sowieso.
Also, merci vielmals, Herr Meier, einen schönen Tag.
Wiederhören.
Danke vielmals. Wir möchten jetzt auch Gelegenheit benutzen und schauen, was an Mail reinkommt. Ist der Marc Schindler, Produzent vom Treffpunkt, hat 2 Mails bei sich. Was ist denn da geschrieben worden?
Es sind Geschichten und eine Frage ist noch dazu gekommen. Und zwar eine Geschichte ist vom Luciano Fasola. Und zwar ist er 1969-70 ist er ein paar Mal mit so einem Stückgutschiff, die sind etwa 160 Meter lang, schreibt er da, zwischen Japan und Zentralamerika hin und her. Und einmal an einem Tag, da hat es so grosse, wirklich riesige, aber gleichmäßige Wellen gehabt, ohne Schaumkrone, sondern einfach so
wie eine Welle
da so. Und dann sind er zuvorderst auf dem Schiff gewesen und das, wie er auf den Berg auf und wieder den Berg abgefahren, das war ein fantastisches Schauspiel gewesen. Und dann hat er eben die Frage hinten dran gehängt, ob das irgendetwas mit diesen Monsterwellen zu tun hat, wo ja unser Experte auch schon mal darüber geredet hat heute.
Darf ich sagen, Monsterwellen oder das, was er jetzt erlebt hat, unser Mailschreiber?
Nein, das ist keine Monsterwelle, das ist einfach eine Dünung, ein kleiner Stache.
Dann geht es auf und ab, wie im Appenzell ist, wenn man unterwegs ist. Schön auf und ab. Man spürt die Energie und die Kraft, die die Wellen haben, wo so ein tonnenschweres Schiff einfach auf und wieder runter geht. Ich kann es nachvollziehen. Jawohl, bevor wir da ins Träumen kommen, Marc Schindler, bitte.
Noch eine Geschichte von der Monika Hurschler. Und zwar ist sie mit ihrem Freund vor knapp einem Jahr zu Kanada auf einer Whale-Watching-Tour gewesen. Und auch sie schreibt von einem gigantischen Erlebnis, weil das Boot sei nicht so wahnsinnig gross gewesen und plötzlich sind sie hat das Gefühl, nur 2 Meter nebendran, 2 Grauwale auftaucht, irgendwie eine Mutter mit einem Jungen. Und zuerst hat sie schon ein bisschen Schiss gehabt, jetzt kentert dann das Boot, aber es ist alles gut gegangen und das wird sie wirklich nicht wieder vergessen und sie wird es jederzeit wieder machen.
Und auf so ein Whale-Watching-Schiff gehen wir auch noch in ein paar Minuten. Wir sind hoffentlich verstärkt, Verbindung live verbunden, auch mit so einem Whale-Watching-Schiff in der Strasse von Gibraltar. Jetzt, Herr Sen, nochmal schnell einen Grauwal haben wir vorher gehört. Das ist ein relativ grosses Tier, ist ein Säugetier, ja, der Wal.
Ja,
der Blauwal ist, glaube ich, der grösste, was es gibt.
Ja.
Und der Grauwal, was ist? Der
Grauwal ist etwa 14 Meter lang. Ein neugeborene Baby ist etwa 4,5 Meter gross. Und die Grauwal zirkulieren zwischen den Überwinterungs- und Fortpflanzungsplätzen in der Baja California, Mexiko. Und im Gebiet von der Beringstrasse, ein Teil gehen im arktischen Sommer in die nahrungsreichen, planktonreichen Gewässer nördlich von der Beringstrasse, also im nördlichen Eismeer schon, und verbringen dort den ganzen Sommer und haben einen Haufen Futter dort.
Warum ist es eigentlich schlimm, wenn Arten verschwinden? Die Wale, die sind ja bedroht, die werden gejagt, die werden gefischt.
Es macht unsere Welt ärmer. Wir müssen aufpassen, dass unsere Welt reich bleibt und nicht immer ärmer wird. Denn man weiss heute, eine reichhaltige genetische Diversität ist ein Teil des Lebens und ist auch lebenserhaltend in der breiten ökologischen Auffassung.
Jetzt müssen wir an dieser Stelle sagen, Herr Senn, dass man immer wieder eine neue Spezies entdeckt, weil die Meere, die sind ja zum Teil bis 12 Kilometer tief, glaube ich, am tiefsten Ort am Marianograben, wenn es mir recht ist. Ja. Und die ist null erforscht im Vergleich, wie man die Landmassen erforscht hat. Und man entdeckt immer wieder Neues.
Ja, es hat mir einmal ein Kollege gesagt, dass man eigentlich die Rückseite vom Mond wesentlich feiner kennen als die Tiefsee von unserer Erde.
Das ist eigentlich verrückt, oder?
Weil das Beobachten ist einfach schwierig. Man hat natürlich jetzt schon bessere technische Mittel, Tieftauchboote und unbemannte Videokameras und so. Aber im Grunde genommen kennen wir vieles nicht. Und da ist es natürlich nicht erstaunlich, dass wenn man irgendeiner neuen Stelle wieder einmal Proben nimmt, mit, entweder mit Netz oder mit ihrer Reich, sonst irgendwie, dass man dann halt neue Arten findet. Und das
ist das so ein Traumerlebnis für Sie? Wer sei es, wenn Sie eine neue Spezies entdecken würden?
Ich bin schon mit den Spezies, die es gibt, sehr zufrieden.
Ein Schneckus-Sinus würde dann heissen, oder irgendetwas.
Es gibt einen. Es gibt bei der Osterinsel ist ein Schneck nach mir benannt worden. Oh. Satonsella Senni. Ah. Gibt es seit etwa 5 Jahren.
Wunderbar, sehr schön. Also wir versuchen mal, ob wir die Verbindung herstellen können auf das Whale-Watching-Schiff, das vor der Küste von Marokko jetzt dann glaubt, dort ist, wo man eben hofft, Delfin Grindwald zu entdecken beim Spielen, beim Umschwimmen.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. This old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find.
Wir haben erlebt, erfahren im Verlauf von dem Treffpunkt, wie wichtig das ist, dass wir Menschen mehr Sorge tragen, weil es ist ein Kreislauf, es ist ein Nahrungskreislauf, das Klima wird beeinflusst von mehr. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass es Menschen gibt, die Stiftungen gründen und dann so versuchen, zum Beispiel Meeressäugetiere zu schützen. Das ist Katharina Heyer zum Beispiel, Gründerin und Präsidentin von der Stiftung FIRM. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden, weil sie ist auf einem sogenannten Whale-Watching-Schiff vor der Küste von Marokko. Guten Tag, Frau Heyer.
Guten Tag.
Was sehen Sie denn jetzt gerade von dort aus mit dieser Gruppe Leute, die Sie auf dem Schiff sind und schauen?
Also ich habe jetzt selber gerade den Plausch. Wir haben Greenwald gefunden und Zimmer gerade jetzt vor 5 Minuten und wir fahren parallel mit einer grossen Gruppe Greenwald. Das sind so 6 bis 8 Meter lange schwarze Wale mit runden Köpfen und sie ziehen ganz gemächlich gegen die Strömung Richtung Westen, also Richtung der Atlantik. Wir sind ja da auf der Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Also wir sind von Spanien ausgefahren und sind jetzt da mehr auf der marokkanischen Seite mit Greenwald. Und letztendlich haben wir gerade vorne eine ganze Gruppe Tümmler gehabt, die das Boot angekommen sind. Und wir haben so viele Kinderboote, die da vorne anrufen. Und die Tümmler können buchstäblich angehen, Kontakt machen mit diesen Kindern.
Also, Tümmler und Grindwal. Die Verbindung ist zwar gut, aber der Wind, der blaset ein bisschen ihre Worte weg. Ja, darum wiederhole ich es schnell.
Ja,
tun Sie sich vielleicht ein bisschen umtrüllen. Jetzt sind Sie ja da mit einer Gruppe von 30, 40 Leuten unterwegs. Kinder haben Sie schon erwähnt. Was für Leute wollen die Tiere in Ihrem Element sehen?
Also im Moment haben wir sehr viele Deutsche, Holländer, alles deutschsprachig, englischsprachig. Skyhopping, also das haben sie gerade zugebracht, jetzt hat die drei raufgeschaut. Das ist immer so speziell, wenn die Dümmer können schauen und Kontakt machen mit diesen Kindern. Dann haben wir eine Gruppe Schweizer da, die bei uns ja mal so Wahl- und Delfin-Beobachtungskurs machen von einer Woche. Und da haben wir jetzt gerade mehrere Schweizer Gruppen mit Kindern da, also Schweizer Familien mit Kindern da, die diese Woche machen. Und das ist natürlich für die immer wirklich lässig, wenn man halt die dann schnell findet und wenn sie so ans Boot kommen.
Frau Heyer, was passiert bei diesen Leuten nach so einem Erlebnis, Grindwald, Dümmler, wo wir jetzt gerade am Beobachten sind?
Da fallen alle Grenzen, sie tun die Herzen auf, sie sind fröhlich, sie lachen zusammen. Sie haben einfach etwas Gemeinsames erlebt und ich kann da also wirklich ganz tolle Sachen beobachten. Gerade zum Teil manchmal auch die Kinder mit Behinderungen, Familien, die halt schwer haben. Da geht einfach etwas auf, da geht etwas, ja, da passiert etwas und das ist natürlich für mich auch ein schöner Teil von meiner Arbeit da, dass ich den Menschen zu dieser Begegnung verhelfe. Ich sehe mich da eben ein bisschen als eine Brücke zwischen dem Land und den Tieren.
Sie machen das seit ein paar Jahren und haben in dieser Zeit, glaube ich, sogar wie persönlich Kontakt aufgenommen zu einem Pottwal.
Ja, und ich kann Ihnen erzählen, wir haben den gestern gesehen und ich bin selber noch fast heim. Es ist eine Pottwalmutter, die 2 Junge gehabt hat, zuerst im 2007, also alles wissenschaftlich erfasst. Und dann ein Jungs, das erst jetzt hat können erfasst werden, weil ich habe einfach die Ahnung gehabt, dass die Mutter halt trächtig ist. Ich habe mal das Gefühl gehabt, ich habe sie gesehen, seitlich so ein bisschen breiter und fester und habe dann so das Gefühl gehabt, sie ist schwanger. Und sie hat dann tatsächlich jetzt vor etwa 1,5 Jahren ein Jungs gehabt, wo sie uns gezeigt hat in den letzten 2 Tagen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich flippe manchmal noch fast aus, das herzige kleine Pottwalbaby mit dieser viel kleineren Flucke, dem kleinen Blas, wo das dann hat. Und die Mutter, die Mondrino, haben wir sie genannt, die ist gestern angekommen und hat uns beide vorgeführt. Und sie ist ganz nah ans Boot gekommen. Das machen Pottwal sonst gar nicht. Es ist unglaublich und es geht nicht. Dann werden wir das natürlich auf den Blog tun. Und wir werden da, denke ich, spektakuläre Fotos können zeigen und auch einen tollen Blog schreiben. Also auf unserer Homepage kann man das dann nachlesen.
Frau Heyer, wie merken Sie, dass die Pottwalfrau, das Pottwalweibli, Sie erkennt?
Dass es aufs Boot ankommt und auf 2-3 Meter ankommt und den Kopf raushebt. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Pottwal in meinen ganzen 13 Jahren nicht. Aber gestern habe ich das erlebt. Und wir kennen es natürlich, die Pottwalmutter, sie hat ganz viele weiße Flecken. Wir nennen sie auch, die Wissenschaftler haben es immer also die Daten, in den Forschungsdaten haben wir sie als Pigmento gehabt. Weil sie hat so weiße Flecken, wahrscheinlich so von Kämpfen, von grossen Kalamares, wo sie dann so weiße Flecken hat, darum nennen wir sie Pigmento. Und Pigmento kennen wir schon mehrere Jahre, aber es ist noch nie früher so nahe ans Boot gekommen. Und wissen Sie, ein Pottwal schwimmt nicht das Boot an wie Delfin oder wie Grindwal. Ein Pottwal leitet sich an, irgendwo bleibt dort und tut eigentlich dann dort den Körper mit neuem Sauerstoff auffüllen. Und jetzt, gestern ist Pigmento auf der einen Seite sind die beiden Jungen gewesen, und Pigment, so muss ich Ihnen sagen, ist er weggeschwommen. Und zwei andere Whale-Watch-Boote, die gestört haben, er weggeleitet. Also wie ein Flugger oder eine Mutterente, die dann so hübsch ihre Jungen hinten dran hat und hat die Kleinen bei uns am Boot gelassen. Und sie ist weggeschwommen mit den zwei anderen Booten, hat die nicht gelassen, hat umgekehrt und ist zu unserem Boot zurückgekommen.
Also das sagt ja alles. Das sagt ja alles eine Mutter,
die
ihre Wahlkind in die Obhut von Ihnen und von Ihrem Boot gibt. Frau Heyer, danke herzlich, dass Sie uns die Faszination so näher gebracht haben. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch mit Ihrer Gruppe.
Liebe
Grüße, Ade miteinander. Dankeschön, merci vielmals. Ja, David Zähn und Annemarie Bücher, Sie haben beide jetzt sehr interessiert mitgelost. Ist das tatsächlich so etwas Aussergewöhnliches, was jetzt Frau Heyer erzählt hat, dass ein Pottwal seine Jungen kommt zeigen?
Also ich habe das auf dem Schiff ein paar Mal gehabt, dass Pilotwalmütter seine Jungen zeigen. Und wenn ich mit meiner Studentengruppe dort war, im Rahmen von einem meeresbiologischen Kurs, dann habe ich nicht nur die Pilotwahl beobachtet, sondern auch unsere Studierenden. Die sind völlig weg gewesen. Und man hat so richtig können sehen, zum Teil haben junge Pilotwahl noch Kontraktionsspuren von der Wehe, von der Mutter, von der Geburt gehabt. Die sind ja erst ein paar Stunden alt gewesen, haben natürlich noch nicht können elegant schwimmen, sondern sind manchmal einfach so ein bisschen raufgekommen, mit dem Kopf wieder reingetatscht. Aber es ist ein äußerst schönes Erlebnis.
Also haben wir mehr Sorge, wir können das von der Schweiz aus auch machen, weniger Plastik brauchen, weil es gibt riesige Plastikinseln, die im Meer schwimmen oder auch halt Fisch nur aus inländischer Zucht nehmen, weil die Meer sind überfischt, das Meer ist ganz etwas Wichtiges. Ich hoffe, wir haben Ihnen daheim die Faszination von diesem Element können nachbringen und will am Schluss noch ein Mail zitieren, das wir bekommen haben von Monika Vasescha aus dem Domlesch, Kanton Graubünden. Sie hat uns geschrieben, das Duo Schön und Gut hat anlässlich einer Vorstellung in Thusis gefragt, woher denn die Sehnsucht der Schweizer nach dem Meer komme. Antwort: Kein Wunder, bemüht sich die Schweiz doch seit Jahrhunderten eine Insel zu sein und das Meer kommt einfach nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.